Ich lese uns den Text aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 2 und 6 bis 13. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Urteil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einem Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählig wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus.
Okay, ein Willkommen auch von mir. Ich bin Benjamin, bin auch Pastor hier. Und bevor wir mit darüber anfangen, über den Text nachzudenken, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für, dass wir hier Gottesdienst feiern können und dass so viele Leute sich aufgemacht haben, um ja dich zu suchen und um dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du durch diesen Text sprichst und dass du ja uns diesen Text, der ja schon vor so langer Zeit geschrieben ist, aber doch irgendwie so sehr aktuell auch für heute ist, ich bitte dich, dass du uns in diesem Text begegnest. Amen. Okay, wir gehen also wieder einen Schritt weiter in unserer Predigtreihe im Hebräerbrief und sind heute im Kapitel 11 gelandet. Wenn du die letzten Wochen hier warst, hast du das vielleicht schon ein paar Mal gehört, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der wohl an eine Gemeinde in einer Großstadt geschrieben wurde, die sich auf mehrere kleine Hauskirchen verteilt hat. Der Hebräerbrief wurde relativ spät geschrieben, also die Leute, die den Brief vorgelesen bekommen haben, also die Adressaten, waren nicht mehr direkt mit den Augenzeugen von Jesus in Kontakt gekommen. Und sie wirkten auch so ein bisschen müde und geschüttelt und es ist auch ein sehr pastoraler und ermutigender Brief. Und hinzu kommt noch, dass so die Anfeindungen gegenüber Christen schon immer ja, etwas stärker auch zunahmen. Und sich dadurch auch so ein bisschen die Frage stellte, bin ich wirklich überzeugt von dem, was ich da glaube an Gott für die Leute, die das gelesen haben. Ja, kann ich Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen oder kann ich auch etwas warten oder werfe ich alles über Bord? Heute geht es um das Thema Glauben. Was ist denn der Glaube? So fängt das Kapitel schon an. Ja? Also der Autor stellt die Frage gleich selbst. Ja, was würdest du antworten? Würdest du sagen, Glauben ist eine bestimmte Fähigkeit? Vielleicht etwas, was man sich antrainieren kann, so wie Klavierspielen. Und wenn man genügend geübt hat, dann wird man mal ganz gut darin sein. Oder ist Glauben vielleicht ein moralischer Wert? Ja, etwas, was man tun sollte. Wenn man Glauben hat, dann tut man was Gutes, so wie man eben was Gutes tut, wenn man nicht lügt oder wenn man einfach freundlich ist. Oder ist Glauben vielleicht auch eine gewisse Kopfsache, eine gewisse Einstellung, ja? Vielleicht etwas, eine Einschränkung meines Denkens. Ja, es limitiert mein intellektuelles Vermögen. Wenn ich glaube, dann darf ich nicht mehr nachdenken und muss alle Zweifel immer ausblenden. Was denkst du, was Glaube ist? Wir wollen jetzt durch diesen Text mal durchgehen und ich habe euch 3 Punkte dafür mitgebracht. Und zwar erstens, Glaube ist unausweichlich, was nun? Zweitens, Glaube umfasst mein ganzes Sein. Und drittens, die Hoffnung von Glauben. Glaube ist unausweichlich. Wenn man in die Gedankenwelt von Glauben eintaucht, dann muss man ziemlich schnell feststellen, dass Glaube nichts ist, was sich jetzt nur auf Kirche beschränkt. Ja. Und ich habe mal einen Artikel mitgebracht, den könnt ihr auch in den Heften lesen. Und zwar, der steht ganz am Anfang. Und er ist von Christian Schüle geschrieben, aus der Zeit. Ich lese mal vor. Ist der Mensch, wie zunehmend mehr Menschen, Atheist, glaubt er womöglich an Technologie und Bionahrung, an sozialen Frieden und Nachbarschaftshilfe? Oder konkreter, ist er zum Beispiel Lehrer, glaubt er vielleicht an die Kraft der Poesie und humanistische Bildung? Ist er Analyst an den DAX und die Börse? Der CEO glaubt an Kapitalakkumulation und Höhlenmeditation. Der Unternehmer an ewigen Fortschritt und Reiki. Der Chemiker an das Reich des Kohlenstoffs und die Digital Second World. Der Astrophysiker an ferne Galaxien. Der Psychoanalytiker ans Unbewusste. Die Esoterikerin an spirituelle Energien. Die Linke an die Revolution. Die Rechte an die Kernfamilie. Der Liberale an die Freiheit. Fällt bei alledem nicht etwas ins Auge? An irgendetwas glauben alle. Das persönliche Wohlergehen, die Definition eines gelingenden Lebens, so scheint es trotz aller Diesseitigkeit, kommt ohne Glauben nicht aus. Man muss nicht an Gott glauben, um zu glauben. Man muss nicht Katholik sein, um anzubeten. Man muss sich nicht zum Protestantismus bekennen, um seinen Nächsten zu lieben. Wer aber glaubt, der Mensch komme ohne Glauben aus, der glaubt somit erstens selbst und macht zweitens die Rechnung ohne die Spezies Mensch. Das heißt, der Mensch glaubt, weil er gar nicht anders kann, als zu glauben. Ich finde, der Text bringt es ganz gut auf den Punkt, dass Glauben sehr an vielen Orten zu finden ist. Also Glaube ist unausweichlich. Aber was nun? Wenn er so unausweichlich ist und wenn man vielleicht überall zu finden ist, dann muss man sich ja fragen, worin unterscheidet er sich vielleicht? Und ich denke, das stärkste Merkmal ist der Bezugspunkt, ja? Also worauf sich der Glaube bezieht. Also wir als Menschen setzen auf unterschiedliche Dinge unsere Hoffnung. Aber darin, dass wir irgendwie glauben, sind wir doch alle mehr oder weniger gleich. Als Jesus mit seinen Jüngern in dem Boot sitzt und in dem Sturm kommt, da gibt es so eine Geschichte in der Bibel, werden die Jünger unruhig und besorgt. Und Jesus schläft und sie wecken ihn auf und sagen, hey, wie kannst du schlafen? Und Jesus merkt, dass sie unruhig sind. Und er fragt die Jünger eine sehr interessante Frage. Er fragt nämlich, wo ist euer Glaube? Ja, er lehrt sie nicht, er belehrt sie nicht, dass er sagt, ihr habt keinen Glauben, warum habt ihr euren Glauben verloren? Oder er gibt ihnen jetzt kein Entwicklungsmodell ihres Glaubens an die Hand, sondern er sagt, wo ist euer Glaube? Die Frage ist also nicht, ob ich Glauben habe, sondern wo ich diesen Glaube platziere. Ist das Objekt meines Glaubens standhaft, nobel, sinnvoll genug, damit ich mit der Unstabilität meines Lebens umgehen kann? Bei der Frage, wo platziere ich meinen Glauben, merken wir sehr schnell, es gibt irgendwie so zwei Komponenten. Ja? Es gibt zum einen eine gewisse Sehnsucht, einen Bedarf und es gibt ein Objekt, von dem ich mir Erfüllung erhoffe. Ja, in dem, worauf ich hoffe, werden meine Überzeugungen sichtbar. Zum Beispiel, du hast vielleicht eine stressige Phase und denkst, du sehnst dich nach Ruhe und Entspannung. Ja, und du erhoffst dir das irgendwie vom nächsten Urlaub. Dann glaubst du also, dass Urlaub dir Ruhe und Entspannung gibt. Oder du denkst, ich muss mal wieder was Besonderes erleben. Ja? Muss irgendwie wieder mal was Spannendes in meinem Leben passieren. Und deswegen entscheidest du dich vielleicht am Wochenende sehr ausgiebig Bier trinken zu gehen oder im Club tanzen zu gehen. Ja, dann ist dein Glauben, deine tiefe Überzeugung, dass das, was da vielleicht am Wochenende passiert, für dein Leben wirklich was sehr Besonderes ist oder dass da irgendwas Besonderes passiert. Oder vielleicht fühlst du dich nicht so gut oder bist auf der Suche nach Gott und entscheidest dich, in den Gottesdienst zu gehen. Dann ist dein Glaube, dass es dir besser geht, wenn du in den Gottesdienst gegangen bist, wenn du dich mit Gott auseinandergesetzt hast oder dass du Gott im Gottesdienst finden kannst. Wenn ich meine Hoffnung und meine Hoffnungsträger betrachte, also die Objekte, auf denen ich meine Sehnsucht projiziere, dann merke ich schnell, woran ich glaube. Das Entscheidende beim Glauben ist also das Objekt, auf welches sich das bezieht oder womit ich versuche, meine Hoffnung zu untermauern. Und das zeigt sich auch in der Bibel, denn es zeigt sich eigentlich durch die vielen Geschichten hindurch, dass es keinen perfekten Glauben gibt. Und das ist auch das Interessante. Das, was wir hier in Hebräer 11 finden können, die Aufzählung von den vielen Personen, wird auch manchmal das Lied der Glaubenshelden genannt. Ja? Und da schwingt irgendwie mit, dass diese Leute eine gewisse außergewöhnliche, heldenhafte Tätigkeit vollbracht haben. Eine gewisse Performance, ja? Irgendwas Heldenhaftes. Aber es liegt auf jeden Fall weniger darin, dass sie heldenhaft geglaubt haben. Denn ihr Leben ist sehr chaotisch. Ja? Sie haben nicht eine heldenhafte Performance durch ihr ganzes Leben hingelegt. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Nachricht, denn niemand kann perfekt glauben. Selbst Jesus ist es schwer gefallen, als er kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane sehr stark mit sich und mit Gott gerungen hat. Ich kann also nicht sagen, ich werde diese Geschichte glauben, wenn sie wirklich vollkommen und perfekt ist. Ja? Wenn sie für mich irgendwie perfekt geglaubt wird, macht es irgendwie Sinn. Ja? Also ich kann nicht irgendwie erst, ich habe nicht die Möglichkeit, mein Glaubensniveau so weit auszubauen oder meinen Glauben erst so gut zu pflegen, dass ich mir dann das Objekt suche, an das ich glaube und dann ich absolute Sicherheit habe in meinem Glauben. Ja? Also der Glaube und das Objekt geht immer miteinander zusammen. Dazu ein kleines Beispiel. Da sind zwei Leute, die wollen auf das Dach hochklettern. Ja? Warum ist erstmal egal. Der eine ist vollkommen überzeugt und zielstrebig und er ist sehr entschlossen und das ist ein sehr beherzter Typ, voller Energie und er klettert auf die Leiter, geht los. Aber die Leiter ist total durchwurmt und kaputt und sie wird ziemlich bald zusammenbrechen. Also er wird es auf jeden Fall nicht bis nach oben schaffen. Der zweite, die andere Person, der ist so ziemlich vorsichtig, ängstlich und auch ein bisschen langsam. Allerdings ist seine Leiter neu und ziemlich stabil. Jetzt ist die Frage, wer wird es auf das Dach schaffen? Also das Objekt ist sehr entscheidend. Die Leiter ist sehr entscheidend. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Glaube ist umfassend und grundlegend. Und das ist auch ganz interessant, denn der Glaube ist sehr umfassend. Es spielt nicht nur in meinen Gefühlen oder in irgendeinem Teil meines Gehirns, in einem irrationalen Teil meines Gehirns eine Rolle, sondern er ist viel umfassender. Ja, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist vielleicht so ein bisschen der Anfangspunkt. Also es beginnt irgendwie mit einem rationalen Prozess auch. Ja, wenn ich meinen Fuß auf diese Leiter setze, überlege ich erstmal, ja, ist die überhaupt, kann es funktionieren? Ich muss also überlegen, macht es wirklich Sinn, meine Hoffnung auf diesen Hoffnungsträger zu setzen? Ja, und man evaluiert die Fakten und man überlegt, und dann kommt man zu einer gewissen Überzeugung. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von bestimmten Dingen. Sogar ein Überzeugtsein, das geht dann so weit, von Dingen, die man nicht sieht. Aber das ist nichts Außergewöhnliches, denn jemand, der an Nachbarschaftshilfe glaubt, hat auch eine Überzeugung, die man vielleicht nicht immer sehen kann. Und dann wird es persönlich. Ja? Also es kommt jetzt noch eine zweite Ebene hinzu, die zeigt, wie komplex Glaube ist. Ja? Man überquert eine bestimmte Grenze. Und auf einmal werden diese Überzeugungen, die man hat, fangen auf einmal an, mein Leben zu prägen. Man denkt vielleicht, Glauben ist fernab von meinem alltäglichen Leben. Es ist etwas nur, was sich sonntags abspielt oder in meinen Gedanken, die ich mit Gott habe, in meinem stillen inneren Gebet. Weit weg vom Hinterfragen und Auseinandersetzungen mit meinem alltäglichen Leben. Ja, man denkt vielleicht, wenn ich glaube, dann tue ich einfach Dinge, ohne darüber nachzudenken. Ich denke, aber richtiges Glauben ist es eben gerade nicht. Denn zu glauben reißt mich irgendwie auch heraus aus dem determinierten Fluss der Dinge. Ja? Noah fängt auf einmal an, ein Schiff zu bauen, obwohl es noch nie wirklich stark geregnet hat. Ich gehe nicht mehr so stark mit dem vielleicht natürlichen Fluss meines Lebens, sondern ich treffe bewusste Entscheidungen. Ja? Meine Beziehung zu Gott hinterfragt auf einmal alles radikal. Diese Überzeugung, dass es da einen Gott gibt. Warum mache ich diesen Job? Warum lebe ich an diesem Ort? Warum umgebe ich mich mit den oder jenen Leuten? Auf einmal kommt ein bestimmtes Überzeugtsein in meiner Lebenswelt und prägt dort mein Leben auch. Die Dinge, die ich tue. Und auf einmal wird es für mich sehr grundlegend. Jeder Schritt, jede Entscheidung muss irgendwie mit diesem Überzeugtsein einhergehen. Sonst bin ich irgendwie nicht echt. Und hier wird ziemlich schnell klar, dass es nicht ohne Zweifel und ohne Fragen geht. Wenn wir uns zum Beispiel hier Abraham im Text anschauen, die letzten Verse, dann sehen wir sehr klar, dass es für ihn wohl immer sehr viele Fragezeichen gibt. Ja, Abraham sollte seine Heimat verlassen. Wohin? Gott sagt es ihm später. Er wusste es nicht, wohin. Ja, Gott hat ihm versprochen, dass er eine große Nachkommenschaft hat. Ja, aber Abraham sagt, ja, wie soll das gehen? Das ist biologisch nicht mehr möglich. Ich bin 99, meine Frau ist 90. Wie soll es gehen? Und Gott sagt es, ich sag's dir später. Und zu guter Letzt, das ist hier in dem Text gar nicht aufgeführt, aber ist noch so, dass als dann dieser eine Sohn geboren wird, soll er auch noch diesen opfern. Ganz makaber, Menschenopfer. Und Abraham sagt, ja, wie, Nachkommenschaft, wie soll es gehen? Gott sagt es ihm später. Für Abraham wäre es sicherlich sehr viel einfacher gewesen, weniger aufregend und sein Leben hätte weniger Zweifel und Fragezeichen, wenn er nicht von diesem Gott überzeugt gewesen wäre, wenn er nicht an ihn geglaubt hätte. An Gott zu glauben ist nicht nur das starre Festhalten von bestimmten Überzeugungen, sondern es ist das Ausleben dieser Beziehung. Ja, zu einem Gott voller Tiefe, zu einem Gott, der vielleicht auch sehr oft zu Abraham zumindest sagt, sage ich dir später. Ja, und der dadurch irgendwie sehr mysteriös erscheint. Und oft erst im Gehen mit Gott, im Ausleben dieser Beziehung, Dinge manchmal klarer werden. Manchmal vielleicht auch nicht. Ich nehme mal an, jeder von euch hat heute einen bestimmten Grund, hierher zu kommen. Und ich denke, für viele ist es wahrscheinlich die Suche nach Gott. Ja? vielleicht die ganz neue Suche, vielleicht die Wiedersuche, vielleicht das Anknüpfen von letztem Sonntag oder von irgendwas in der Woche. Und egal, an welchem Punkt du da stehst, frag dich mal, welche Auswirkungen hat diese Suche nach Gott für dich? Ja, wo wird diese Suche nach diesem Gott, nach dieser Beziehung, das über vielleicht dieses Umsetzen, dieses Überzeugtsein konkret für dich? Und wir starten im März eine Fastenaktion, die heißt Wir Vier, wo es gerade darum geht. Ja? Das ist eine konkrete Aktion, wo es darum geht, jeden Tag täglich 10 bis 15 Minuten stille Zeit zu machen sich mit bestimmten Fragen Gott auseinanderzusetzen, beziehungsweise auch für 3 Leute zu beten. Und das ist eine Möglichkeit, wo es mal sehr konkret sichtbar werden kann in deinem Leben, wo diese Suche nach Gott sichtbar wird, ja? Weil ich mir eine Viertelstunde am Tag Zeit nehme. Und wir werden später dazu noch mehr hören, aber vielleicht könnte das so eine Sache sein, wo man auch mal so diesen Prozess des Gehens, dieses Beziehungsbaus mal für eine bewusste Zeit, nämlich die Fastenzeit, geht. Zweite Frage: Wie viel Unklarheit gibt es für dich in deiner Beziehung zu Gott? Ja, wenn wir auf einen Gott treffen, der nicht nur von mir starre über Glaubensüberzeugungen abfragt, ja, wie so in der Schule, sondern der mit mir eine Beziehung möchte. Und wie Abraham, der vielleicht manchmal sehr mysteriös sein kann und manchmal sagt, sage ich dir später, wie viel Unklarheit müsste es dann eigentlich in meinem Glauben geben? Ja? Und frag dich mal, gibt es für dich diese Unklarheiten? Gibt es für dich Dinge, die dir nicht ganz klar sind? Dann bist du vielleicht auf einem sehr guten Weg. Ja? Denn die Frage ist, wie schaffe ich es, an diesem Gott festzuhalten, auch wenn für mich der nächste Schritt vielleicht nicht immer klar ist? Siehe Abraham. Okay, dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Hoffnung durch Glauben. Was, wenn ich auf meiner Lebensleiter auf dem Weg nach oben zum Dach bin, und merke, diese Leiter ist brüchig? Was, wenn ich voller Erwartung in mein Leben gestartet bin oder vielleicht liegt es schon ein bisschen zurück oder mit voller Erwartung in das Leben in Berlin gestartet ist und sagt, wow, diese Sache. Aber dann irgendwie merkt, ja, irgendwie die Sache mit der Liebe ist gar nicht so einfach, die Sache mit Beziehung. Oder eine Familie zu gründen macht mich nicht unbedingt glücklicher. Oder die Musik, die ich komponiere, die ich produziere, die interessiert gar niemand. Was, wenn die ersten Pläne irgendwie gescheitert sind? Ja, wenn die ersten Sprossen dieser Leiter zu brechen drohen? Was mache ich dann? Bleibe ich optimistisch und sage, ja, immer weiter, das kommt schon noch. Oder wäre ich vielleicht nostalgisch und suche die Schuld bei irgendjemand anders, bei jemand anderem, oder versuche auf jeden Fall die Dinge, die Verantwortung nicht bei mir selbst. Ja, irgendwie, wenn die Jugendliebe damals gehalten hätte, dann wäre heute alles besser. Oder wenn mein Partner damals das alles ernster genommen hätte. Ja, wie suche ich da vielleicht, oder wenn dies oder jenes damals passiert wäre. Ja, wie kann man nur so eine blöde, unstabile Leiter bauen? Ja, oder wechsle ich denn mein Hoffnungsträger. Also ich bleibe zwar auf der Leiter, aber probier's mal auf der nächsten Sprosse und denke, ja, irgendwie, irgendwas wird schon klappen. Irgendein Mensch, irgendein Partner wird schon passen. Ich probiere mal einen anderen Musikstil. Ich probiere einen anderen Arbeitsplatz, einen anderen Projektbereich. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Die Leiter muss irgendwie richtig sein, ja? Aber es muss irgendwie andere Sprossen geben, irgendwie andere Leute, vielleicht eine andere Stadt oder andere Projekte. Und was, wenn ich dann wieder scheitere? Und wieder scheitere und wieder? Dann kann ich doch nur noch in Zynismus verfallen, oder? Es kann manchmal gar nicht so einfach sein, sich einzugestehen, dass man vielleicht auf der falschen Leiter ist. Gerade wenn man schon ein paar Schritte gelaufen ist und wenn man auf einer gewissen Höhe ist und wenn man dem Dach vielleicht schon ziemlich nahe ist, Oder wenn ich auch weiß, dass hin und wieder mal doch ein gutes Glücksgefühl bei herausspringt. Ja? Ich weiß zum Beispiel vielleicht, dass mit dem abends Bier trinken gehen und viel Spaß haben gehen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja? Ich wäre auch älter und irgendwie verkraftet das mein Körper nicht mehr. Aber hin und wieder gibt es doch mal so ein paar Glücksmomente. Ja? Und ich traue mir jetzt noch nicht so richtig zu sagen, das ist die falsche Leiter. Oder mich auf eine Leiter zu konzentrieren, auf eine andere oder vielleicht sogar auf eine Leiter zu konzentrieren, die Gott heißt. Oder ich glaube vielleicht an diesen Gott, ich bin auf dieser Leiter zu Gott unterwegs und weiß, dass die eigentlich sehr stabil ist, aber da spielen irgendwie noch viele andere Leiter eine Rolle, wo ich auch gerne mal einen Fuß drauf setze und phasenweise meine Hoffnung und Erfüllung darauf setze. Wenn ich frustriert bin, was mache ich aber mit all diesen Sehnsüchten, für die es vielleicht keinen Hoffnungsträger zu geben scheint? Was mache ich mit den Dingen, die sich scheinbar nicht erfüllen lassen? Ja? Sowas wie ein Zuhause zu finden, meinen Ort im Leben vielleicht zu finden. Was mache ich mit diesen Dingen, für die es vielleicht keinen Hoffnungsträger gibt? Und hier gibt es so eine riesengroße Einladung an uns, an dich, von Gott. Ja? Denn Glauben an Gott nimmt Sehnsüchte ernst, ja? Aber es ist auch sehr realistisch und geht auf eine gute Weise mit diesen Sehnsüchten um. Denn die Bibel sagt immer wieder, diese Welt ist nicht alles, wofür Menschen gemacht sind. Hier kann nicht all das erlebt werden, was vielleicht diese Sehnsüchte, die es in uns gibt, ausdrücken können. Ich habe dazu noch eine Passage aus von C.S. Lewis mitgebracht, aus Pardon, ich bin Christ, wo das sehr gut auf den Punkt gebracht wird. Und ihr könnt es auch wieder in den Heften mitlesen. Kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und er bekommt sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt die geschlechtliche Vereinigung. Wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wenn keine irdische Freude dieses Verlangen befriedigen kann, heißt das ja noch nicht, dass die ganze Erde ein Betrug ist. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen, sondern nur dazu, es wachzurufen, auf das Wirkliche hinzudeuten. Wenn dem so ist, dann müssen wir uns einerseits davor hüten, die irdischen Segnungen zu verachten und undankbar zu sein, andererseits dürfen wir sie auch nicht für die Sache selbst halten, von der sie doch nur eine Kopie, ein Echo oder eine Spiegelung sind. Wir müssen das Verlangen nach der wahren Heimat, die wir erst nach dem Tod finden werden, in uns wachhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es niemals zugeschneit oder verschüttet wird. Es sollte das Hauptziel unseres Lebens sein, auf dieses andere Land zuzueilen und in anderen das Verlangen danach zu wecken. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Perspektive, die der christliche Glaube uns gibt. Denn er gibt eine Perspektive, dass die Leiter nicht nur stabil ist, sondern dass es am Ende dieser Leiter noch etwas ganz anderes gibt. Ja? Eine riesengroße Dachterrasse mit viel Sonne. Was, wenn ich weiß, dass da oben, wenn ich an der Dachrinne vorbeigeklettert bin, auf einmal eine vollkommen andere Dimension kommt? Was, wenn ich weiß, dass all das Mysteriöse, ja, was ich jetzt vielleicht an Gott manchmal auch empfinde, sich auf einmal da oben auflösen wird. Ja? Gott bietet uns diese Leiter an. Er macht sich auf den Weg zu uns. Und er möchte in eine Beziehung mit uns gehen. Er stirbt für uns und ihm ist das sogar so wichtig, dass er ja, ans Kreuz geht, damit wir auf dieser Leiter gehen können und damit wir an dieser Dachrinne vorbeigehen können. Jesus stirbt, damit wir aber auch schon hier erleben können, Gott erleben können, damit es möglich ist. Und obwohl wir vielleicht noch manchmal in diesen irdischen Dingen hängen, ja, obwohl wir noch in Dimensionen hängen, wo wir Gott noch nicht vollkommen sehen können. Ja, es gibt keine rationale Antenne für Gott. Ja, es ist schwer, über Gott zu sprechen. Es ist schwer, ihn zu beweisen. Es ist schwer, Gott zu erklären. Ja, wir sind noch in einer eingeschränkten Dimension. Und trotz dessen, obwohl wir irgendwie in dieser Dimension noch festhängen, möchte er uns schon begegnen. Geht er schon diesen Schritt auf uns zu. Und er lässt uns auch schon hier immer wieder so in diese Dimension hineinblicken. Und er sagt, er belohnt die, die ihn suchen, in Vers 6. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Perspektive, die diese Leiter gibt. Diese Perspektive in die Ewigkeit, über dieses Leben hinaus. Amen.